Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Nach zwei Amokläufen zu Beginn des Monats ist die Lage in Serbien weiter äußerst angespannt, gießt Präsident Vucic mit einer großen Kundgebung heute Abend zusätzlich Öl ins Feuer. Ein Thema unserer Sendung. Ein weiterer Schauplatz ist Portugal. Von dort berichten wir über Erfolg und Strategie der rechten Partei Chega. Zuerst aber geht es gleich in die Ukraine. Wir sprechen darüber, wie besonders ältere Menschen unter dem Krieg leiden. Wie viele Menschen wirklich durch Russlands Angriff auf die Ukraine ums Leben gekommen sind, weiß niemand ganz genau. Und so ist es eher eine Schätzung, die die Vereinten Nationen regelmäßig veröffentlichen. Letzte Woche lag diese bei etwa 9000 zivilen Todesopfern, mindestens. Soldaten sind hier nicht mit eingerechnet. Aus den Zahlen geht auch hervor, dass Menschen in einem Alter über 60 überproportional häufig zu den Todesopfern gehören. Das kann ganz verschiedene Gründe haben, zum Beispiel, dass es in umkämpften Gebieten an medizinischer Versorgung mangelt. Darüber klagte zum Beispiel diese alte Dame kürzlich in der ARD-Sendung Weltspiegel.
Mein Mann ist bettlägerig. Er wird immer dünner. Er ist gelb und ich kann nichts tun. Er stirbt ja vor meinen Augen. Der tut mir so leid. Niemals hätten wir uns vorstellen können, dass wir im Alter so leben.
Ältere Menschen im Krieg, darüber habe ich kurz vor dieser Sendung mit der freien Journalistin Karina Beigelzimmer in Odessa gesprochen und sie zunächst gefragt, was ihrer Einschätzung nach die größten Probleme sind.
Naja, es ist schwer zu sagen, was die größten Probleme sind. Natürlich hängt alles davon ab, wo sich die Person befindet, in welcher Region. In der Ukraine machen die über 60-Jährigen knapp ein Viertel der Bevölkerung aus. Deswegen gibt es sehr viele Probleme. Wenn wir zum Beispiel über umkämpfte Regionen sprechen, dann gibt es dort Mängel bei der Versorgung der Bevölkerung mit den dringenden benötigten Arzneimitteln. Lebensmitteln. Im Krieg gibt auch die Psyche der alten Menschen nach. Aber ich habe mit vielen Ärzten gesprochen, die sagen, die Zahl der Herzinfarkte und Schlaganfälle ist in den letzten Monaten rasant gestiegen, wenn wir über alte Menschen sprechen. Es gibt auch viele soziale Probleme, zum Beispiel, wer im hohen Alter nicht auf die Unterstützung seiner Familie jetzt bauen kann, lebt dann oft in bitterster Armut. Ich kann das erklären. Die Durchschnittsrente in der Ukraine ist etwa 5000 Hryvnia. Das umgerechnet ein bisschen mehr als 130 Euro. Aber das ist sehr, sehr wenig. Und so haben sehr, sehr viele alte Menschen nicht genügend Geld, um ihren grundlegenden Alltagsbedarf zu decken. Und viele ältere Menschen müssen sich dann einfach häufig Geld leihen. Das waren nur einige Probleme.
Ich würde mir mal gerne einen Aspekt herausnehmen und über Menschen sprechen, über Ältere, die sich dagegen entscheiden, ihre Heimat zu verlassen, die sich gegen Flucht entscheiden, sich dagegen entscheiden, sich evakuieren zu lassen. Was sind Ihre Erfahrungen? Warum entscheiden sich die Menschen so? Was sind Ihre Beweggründe?
Seit der Krieg begonnen hat, versuche ich, einige alte Menschen zu unterstützen. Und hinter ihnen war zum Beispiel eine Frau, die im Donbass wohnt. Dort wurde dazu geraten, möglichst schnell zu flüchten. Doch diese alte Dame hat sich viele Monate geweigert, ihre Region zu verlassen. Es ist uns dann trotzdem gelungen, sie zu überzeugen. Aber ich habe verstanden, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist. Viele ältere Menschen sind körperlich und geistig nicht in der Lage, eine Reise auf sich zu nehmen. Und sie sehen sich daher gezwungen, in ihren Heimatorten zu bleiben. Einige haben kein Geld und deswegen haben sie auch Angst, was sie dann in einer anderen Region machen werden. Manche haben kranke Verwandten oder manche haben Tiere oder haben einfach Angst, ihr Haus zurückzulassen, weil das oft ihr einziger Besitz ist. Sie haben das ganze Leben gearbeitet, ja, und sie haben Angst, dass wenn sie jetzt fliehen, dann sie das alles verlieren. Ja, das sind natürlich häufig keine rationalen Entscheidungen, aber im Krieg sind solche Entscheidungen generell ein großes Problem.
Sprechen wir über die Menschen, die sich dann doch zur Flucht entscheiden und zum Beispiel nach Odessa kommen. Da gibt es ja Hunderttausende Geflüchtete in ihrer Heimatstadt. Sie haben einige davon in den letzten Monaten getroffen. Wie ergeht es denn älteren Menschen, wenn sie dann geflohen sind und zum Beispiel in Odessa angekommen sind?
Wissen Sie, sie sind oft verängstigt, sie sind krank vor Schmerz und sie haben oft nichts, kein Zuhause, keinen Besitz, keine Freunde, oft haben sie nicht einmal Papiere und es gibt alte Menschen, deren Kinder und Enkel getötet oder nach Russland verschleppt wurden, deren Kinder zum Beispiel an der Front sind und sie brauchen professionelle psychologische Hilfe, sie brauchen einfach eine verlässliche Schulter zum Anlehnen und den Trost und sie haben richtig gesagt, es gibt wirklich sehr, sehr viele Binnenflüchtlinge und das ist ein großes Problem. Und einige ältere Menschen, die geflohen sind, haben mir auch erzählt, dass sie sich zum Beispiel die Mietkosten einer Neuunterkunft nicht leisten konnten oder dass sie dringend einen Arzt finden müssen. Es gibt leider sehr viele Probleme.
Welche Hilfsangebote gibt es denn? Unternimmt der ukrainische Staat genug und wie helfen zum Beispiel auch Nichtregierungsorganisationen?
Wenn wir zum Beispiel über umkämpfte Gebiete sprechen, dann hat die ukrainische Regierung erhebliche Anstrengungen zur Evakuierung der Bewohner von diesen Gebieten unternommen. Die sind wichtige Bemühungen, die das Leben vieler älterer Menschen retten können. Wenn wir über finanzielle Unterstützung sprechen, dann ist es ein bisschen komplizierter. Sagen wir so, im Rahmen der Möglichkeiten, die jetzt dem Staat in einer solchen schweren Situation zur Verfügung stehen, werde versuchen, die ältere Bevölkerung mit dem Nötigsten zu versorgen. Aber man braucht viel, viel mehr Unterstützung. Sie haben auch über andere Hilfsangebote gefragt. In vielen Städten versuchen Freiwillige und Vertreter der internationalen Organisationen die Not dieser Menschen etwas zu lindern und die alten Menschen zu versorgen. Auch die Kirche ist für Alte und Schwache jetzt ein wichtiger Anlaufpunkt. Ich habe oft gehört, dass Kirchen, Moschees und Synagogen alten Menschen helfen. Es gibt auch einige Seelsorge-Hotlines, wo die alten Menschen anrufen können und Hilfe bekommen.
Erst letzte Nacht hat es in Odessa wieder Luftalarm gegeben. Das ist die Aufforderung für Menschen, sich vor möglichen Raketenangriffen zum Beispiel in Luftschutzräume in Sicherheit zu bringen. Wie groß ist generell in der Ukraine das Problem, dass ältere Menschen das aufgrund zum Beispiel körperlicher Probleme einfach kaum oder gar nicht schaffen?
Das ist eine große Hürde. Sicher, viele können sich nicht schnell genug in Sicherheit begeben, wenn die Luftschutzsirene ertönt. Und es gibt keine Luftschutzkeller für Menschen mit Behinderung. Sie sind daher auf die Hilfe anderer angewiesen. Für ältere Menschen ist das Risiko, bei Angriffen der russischen Streitkräfte verletzt und getötet zu werden, besonders hoch.
Genau gesagt machen über 60-Jährige laut den Vereinten Nationen knapp ein Drittel der zivilen Todesopfer aus. Das war die freie ukrainische Journalistin Karina Beigelzimmer, derzeit regelmäßig Gesprächspartnerin in Europa heute. Sie wurde erst 2019 gegründet und stellt bereits die drittstärkste Fraktion im Parlament. Wir sprechen über die Partei Chega in Portugal. Chega heißt Es reicht, eine Protestpartei. Gut 7% holte sie bei der Wahl im letzten Jahr. Klingt nach nicht so viel, wirft aber die Frage auf, ob Rechtspopulismus und Extremismus in Portugal doch mehr Rückhalt haben als bisher angenommen. Dass das Land rechten Kräften weitestgehend trotzte, galt unter anderem als Lehre aus dem faschistischen Regime unter Antonio Salazar bis Ende der 60er. Nun aber der Erfolg von Chega. Die Partei scheint eine Art Sammelbecken für Populisten und Extremisten, will aber wohl auch nicht zu radikal wirken. Wie glaubwürdig diese Linie ist, das hinterfragt unser Autor Thilo Wagner anhand eines laufenden Gerichtsprozesses.
Der Prozess des Rechtsradikalen Mario Machado gegen den Antirassismusaktivisten Mamadou Ba vor einem Lissabonner Gericht zieht seit Wochen das Interesse der Öffentlichkeit auf sich. Mario Machado hat Mamadou Ba wegen eines Kommentars im Internet angeklagt. Es geht dabei um einen grausamen Mord an einem schwarzen Portugiesen im Juni 1995. Der Antirassismusaktivist Mamadou Ba hat den rechtsradikalen Machado dafür verantwortlich gemacht. Gerichtsurteile dagegen besagen, dass Machado nicht direkt an dem Mord beteiligt war. Er soll aber einer der Anführer einer radikalen Gruppe gewesen sein, die an jenem Junitag 1995 in verschiedenen Lissabonner Vierteln Hetzjagd auf Schwarze gemacht hat. Mario Machado macht jetzt von seinem Recht Gebrauch, sich gegen die Anschuldigungen zu wehren. Doch die Anwältin des Antirassismusaktivisten, Isabel Duarte, vermutet, dass der rechtsradikale Machado den Prozess für einen medienwirksamen Auftritt nutzen möchte. In diesem Prozess prallen zwei komplett verschiedene politische Ideen aufeinander. Der Kampf von Mamadou Ba gegen Rassismus und die Haltung von Mario Machado, der glaubt, dass schwarze Migranten und Roma, die in Portugal leben, getötet werden müssen. Machado will auf die politische Bühne zurück und mit dem Prozess beweisen, dass er, seiner Meinung nach, rundum erneuert ist. Mario Machado ist der bekannteste Kopf der rechtsradikalen Szene in Portugal, die nicht mehr als ein paar hundert Mitglieder umfasst, aber immer wieder durch Gewalt und Schwerkriminalität auf sich aufmerksam macht und international gut vernetzt ist. Mit der Gründung und den ersten Wahlerfolgen der rechtspopulistischen Partei Chega im Jahr 2019 änderten auch die Rechtsradikalen ihre Strategie. Das sagt Miguel Carvalho, Journalist und Experte für Rechtsextremismus beim Wochenmagazin Visão. Nachdem Chega mit seinem Präsidenten André Ventura 2019 einen ersten Sitz im Parlament gewonnen hatte, sind hunderte Mitglieder und zahlreiche Führungspersönlichkeiten und Ideologen von kleineren rechtsradikalen Gruppierungen der Chega-Partei beigetreten. Chega ist zwar nicht unbedingt die Traumpartei dieser Rechtsextremen, aber sie gab ihnen die Chance, Ideen und Überzeugungen auszudrücken, die bis dato noch keine große Aufmerksamkeit in den Medien erhalten hatten. Zum Beispiel die offen rassistische Diskriminierung von Roma und Immigranten oder der direkte Verweis auf das autoritäre Salazar-Regime als ein Vorbild für die portugiesische Gesellschaft. Der rechtsextreme Mario Machado appellierte Anfang 2020 an seine Mitstreiter, dass sie den Chega-Vorsitzenden André Ventura als neuen politischen Führer anerkennen sollten. Die gegenseitige Unterstützung im rechten Lager währte jedoch nicht lange. Bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr konnte sich Chega als drittstärkste Kraft im Land etablieren. Damit wuchs aber auch der Druck des gemäßigten Flügels, rechtsradikale Mitglieder aus der Partei auszuschließen. In den vergangenen zwei Jahren mussten mehrere prominente Ventura-Gegner und bekannte Rechtsextreme die Chega-Partei verlassen. Und dennoch, so der Journalist Miguel Carvalho, sei die Chega-Partei für das rechtsradikale Lager weiterhin ein wichtiger Bezugspunkt, weil es der radikalen Rechten an Alternativen fehlt. Die Chega-Partei kann in den jüngsten Umfragen weiter punkten und präsentiert sich im rechten Lager als eine einflussreiche Kraft. Ein Teil des rechtsradikalen Flügels wurde zwar aus der Partei ausgeschlossen, aber diese Gruppe sieht sich immer noch von Chega vertreten, weil sie sich mit keiner anderen Kraft mit so großem Machtpotenzial identifiziert. Damit steigen auch die Chancen, dass die gemäßigten Rechtsparteien in Portugal wohl auf eine direkte oder indirekte Unterstützung der Rechtspopulisten angewiesen sein werden, wenn sie irgendwann einmal wieder an die Macht kommen wollen.
Aus Portugal der Beitrag von Thilo Wagner. Es war ein schnelles und ein großes Versprechen, das der serbische Präsident Aleksandar Vučić Anfang dieses Monats gab. Eine Entwaffnungskampagne stellte er in Aussicht, nachdem es in und bei Belgrad zwei Amokläufe gegeben hatte, die Folge 18 Todesopfer. Die Taten lagen nicht einmal zwei Tage auseinander und wurden jeweils mit Schusswaffen begangen. Die sind in Serbien so verbreitet wie in weltweit nur wenigen anderen Ländern, was aber nicht das einzige Anzeichen dafür ist, dass Gewalt in dem Balkanstaat gerne mal verharmlost wird. Der autoritäre Vucic habe das geschehen lassen oder gar forciert, sagen seine Kritiker. Ihre Forderungen gehen aber weit über die versprochene Entwaffnung hinaus und das tragen sie seit den Amokläufen auf die Straßen, auch morgen wieder. Der Präsident seinerseits, der will heute mit einer eigenen Kundgebung gegensteuern, man könnte vielleicht auch sagen, zurückschlagen. Statt Befriedung droht neue Gewalt, wie Beobachter befürchten. Dazu der Beitrag von unserem Südosteuropa-Korrespondenten Oliver Schosch.
In der Belgrader Innenstadt vor dem Parlament ist eine riesige Bühne aufgebaut für die Rede von Präsident Alexander Vucic heute Abend. Der macht im regierungstreuen Fernsehen schon seit Tagen Werbung für seine Demonstration und lädt die Bürger auch über Social Media ein. Wir rufen alle Bürger Serbiens auf zur Verteidigung der freiheitlichen und demokratischen Werte unseres Serbiens. Die Menschen sollen zur größten Versammlung kommen, die jemals in Serbien abgehalten wurde. Die anderen Demonstranten, die in den letzten Wochen gegen illegalen Waffenbesitz, gegen Staatsgewalt und Vucics autoritäres Regierungssystem protestiert haben, versucht der Präsident zu diskreditieren. Diese Demonstranten seien von der Opposition gekauft, sagte Vucic im regierungstreuen Fernsehsender Pink. Wir sind keine Hyänen und Geier, die die Tragödien anderer Menschen ausnutzen, um Leute auf die Straße zu bringen. Im Gegensatz zu denen gehen wir mit einem Plan raus für ein modernes, anständiges, normales Serbien. Bei den Anti-Regierungsprotesten der letzten Wochen liefen einige Oppositionspolitiker pro-westlicher Parteien mit, wie der Vizepräsident der sozialdemokratischen SSP Borko Stefanovic. Doch man sah nie Parteiplakate. Die Parteien hätten die Demonstration nur formal angemeldet, um die Demonstranten zu unterstützen. Doch tonangebend seien normale Bürger, so Stefanovic. Die zwei schlimmen Tragödien, die sich in Serbien ereignet haben, die Amokläufe, die haben unsere Gesellschaft aufgeweckt. Die Bürger wollen nicht mehr, dass unsere Gesellschaft weiter abdriftet in Gewalt, Spaltung und Hass. Und die Leute haben verstanden, dass diese Gewalt durch die Regierung forciert wird. Durch staatlich kontrollierte Medien, die falsche Helden hofieren, wie zum Beispiel serbische Kriegsverbrecher. Die Gewalt wird auch forciert durch die Herrschaft loyaler, unqualifizierter Leute mit gekauften Diplomen. Die Korruption grassiert überall. In den 11 Jahren der autoritären Herrschaft von Vucics SNS-Partei haben wir Ballone um unsere Familien aufgebaut, die nun zu platzen drohen. Und die Leute haben verstanden, dass niemand sicher ist. Der Belgrader Politikwissenschaftsprofessor Čedomir Čupić findet es sehr bedenklich, dass sich Präsident Vucic auf der Straße mit den Demonstranten messen will. Er hoffe, dass das nicht in Gewalt ende, so Čupić. Die Aktion zeigt, dass der Präsident in Panik geraten ist und dann macht man schnell mal Dummheiten. Seinen Machterhalt durch eine große Menschenmasse und viel Applaus absichern. Dabei wissen doch sowohl er als auch wir, wie diese Masse zustande kommt. Busse werden aus dem Verkehr gezogen, um Demonstranten herbeizukarren. Leuten wird Geld bezahlt, damit sie kommen. Das zeigt, dass das alles durchorganisiert ist. Auch die Opposition hat solche Hinweise bekommen, sagt Borko Stefanovic. Natürlich gibt es viele Leute, die Vucic und seine Partei mögen und deshalb kommen. Aber die Partei hat auch vorgesorgt und allen öffentlichen Firmen, Einrichtungen, Schulen, Krankenhäusern, Energieversorgern, aber auch privaten Firmen Vorgaben gemacht, wie viele Demonstranten sie herbeibringen müssen. Eigentlich hatten die Regierungskritiker ihre Demonstration für Freitagabend angemeldet, vor Vucic. Doch sie sind dann auf den morgigen Samstag ausgewichen, damit es keine gewaltsamen Zusammenstöße gibt.
Serbien steht vor einem heiklen Wochenende. Warum? Das hat uns Oliver Schosch geschildert. Mein Name ist Bastian Rudde. Danke für Ihr Interesse an Europa heute und einen angenehmen Freitag noch.